Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg.
Willkommen beim Hurra, hurra! Podcast, dem Podcast der Burg. Ich bin Anna Unterstab und ich bin seit Oktober hier in der Burg künstlerische Mitarbeiterin im Informationsdesign. Ich habe Anfang des Jahres ein Buch rausgebracht zu Intersektionalität und Design, in dem beschrieben wird, wie Design und Diskriminierung verstrickt sind, aber eben auch, was die widerständigen und ermächtigenden Potenziale von Design sind. Und nachdem ich jetzt ziemlich viel geschrieben habe und festgestellt habe, dass es ganz schön einsam machen kann, bin ich voll froh, mal in einem mehr dialogbasierten Format mit der Recherche weiterzumachen und freue mich nun sehr, in diesem Rahmen ein paar Podcast-Folgen hier zu hosten. Und in den Folgen soll es dann darum gehen, den Fragen weiter nachzugehen, wann unterstützt Design die Bildung von Hierarchien, wie ist Design mit Ausgrenzung und Diskriminierung verbunden, aber eben auch, wie können wir inklusiver gestalten und wie könnten intersektional informierte Designpraxen aussehen. Und es geht mir auf jeden Fall darum, so einen Praxisfokus zu setzen. Deswegen habe ich mir ein paar tolle PraktikerInnen eingeladen, um diese Fragen zu besprechen und dabei hoffentlich die Lücke zwischen Theorie und Praxis zu verkleinern oder auch zu überbrücken, ganz im Sinne des schwarzen Feminismus. Ich freue mich richtig doll, heute Christoph Hassler hier zu haben aus Hamburg und hier nehmen wir auch auf. Willkommen, Chris.
Hallo, freut mich da sein zu dürfen.
Ich würde dich jetzt einmal auf die ganz klassische Art und Weise vorstellen und
du kannst sehr gerne ergänzen
oder korrigieren.
Natürlich.
Du bist mit der Plattform Hassler DEI, Diversity, Equity, Inclusion, unterwegs als freiberuflicher Berater und bietest zum Beispiel Kurse an. Da habe ich auf deiner Website verschiedene Angebote gefunden, zum Beispiel inklusive Produktentwicklung, Anti-Bias-Training oder auch Workshops zu Power and Privilege. Und seit fast 20 Jahren hast du jetzt schon Erfahrung im UX-Design, also als User-Experience-Designer. Du arbeitest auch an der Hochschule Makromedia hier in Hamburg und gibst Kurse zu Visual Systems und Strategic Design. Und gleichzeitig bist du Produktmanager beim Social Startup Jana, welches sich an rassismusbetroffene Menschen richtet. Und dabei handelt es sich um einen KI-Chatbot, der niedrigschwellig Zugang zu Mitteln der Aufarbeitung von den Erlebten bietet und eben Zugang zu Beratungsstellen und Informationen bereitstellt.
Ja, soweit alles korrekt.
Und gleichzeitig, das dürfen wir nicht vergessen, bist auch aktivistisch unterwegs im Bereich der Tech-Gerechtigkeit und hast dich zum Beispiel gegen Repressionen und Überwachung und insbesondere den Einsatz von KI in polizeilichen Maßnahmen eingesetzt.
Ganz genau. Möchtest du darüber noch mehr hören, erfahren? Weil
sehr gerne.
Das tatsächlich, wir sitzen hier in der langen Reihe und die aktivistischen Tätigkeiten konzentrieren sich um den Hansaplatz, welcher jetzt quasi in der Parallelstraße sich befindet, von wo wir sitzen, wo letztes Jahr die Polizei zusammen mit dem Fraunhofer Institut beschlossen hat, einfach mal zu experimentieren, wie KI über das Kamerasystem genutzt werden kann, um Bewegungen automatisch zu erkennen und einzuschätzen, ob sie nun positiv oder negativ sind. Dachten die sich, das können die ja mal machen.
Und was war da eure aktivistische Arbeit, darüber zu informieren? Gab es Interventionen? Wie hast du dich engagiert?
Ja, ein großer Teil war tatsächlich die Aufklärungsarbeit, weil die Polizei hier komplett intransparent vorgegangen ist. Niemand hier wurde informiert, dass sie denn tatsächlich Teil dieses Experimentes sind, einfach nur indem sie am Hansaplatz existieren. Wir vermuten, das hat zum Teil auch damit zu tun, dass diese Gegend als ein sogenanntes Gefahrengebiet eingeschätzt wird, beziehungsweise nicht eingeschätzt wird, sondern von der Polizei so benannt ist und der Polizei deswegen Sonderrechte gestattet sind, sich über gewisse Dinge hinwegzusetzen, die eigentlich so nicht in Ordnung wären.
Ja.
Genauso wie dieses Experiment so unserer Meinung nach nicht in Ordnung war.
Also ich habe darüber tatsächlich, also ich kenne das dieses Phänomen der Gefahrenzone in Hamburg, das ist ja hier wirklich was Lokalspezifisches und absolut Kritisierenswertes, weil es ja dann in Durchsuchungsmaßnahmen tatsächlich sehr wahllos ist, wen die Polizei wie rauszieht und dann ganz oft eben ja arme Menschen, obdachlose Menschen und Leute of Color trifft und ja, die Folgen von so einem immer wieder festgenommen werden, immer wieder untersucht werden, ja total weitreichend sind für die Betroffenen.
Ja, ganz genau. Und laut einem Urteil der Richter hier in Hamburg ist es sogar verfassungswidrig. Mhm. Also nichtsdestotrotz, es geschieht trotzdem. Und die Wahllosigkeit der Kontrollen ist auch zu hinterfragen, weil mit Racial Profiling steckt da schon ein System dahinter, wer jetzt seine Personalien vorzeigen muss und wer nicht.
Das stimmt. Wahllos ist eigentlich voll der falsche Begriff. Es hat System, nur ja. Also die Grundrechte werden einfach noch mehr eingeschränkt dadurch.
Ganz genau, ja.
Ja, also ich glaube, dass eure Arbeit da total wichtig ist, weil ja dann auch, glaube ich, durch eine Anfrage der Linken noch überhaupt erst die Details rausgekommen sind zu den Untersuchungsergebnissen und ja sich gezeigt hat, dass in den allermeisten Fällen, in dem die ja das Signal ausgelöst wurde, dass jemand von der Wache eben an den Hansaplatz gekommen ist, ja, absolut überhaupt nichts vorgefallen ist und eigentlich das gar nicht funktioniert hat, wie es funktionieren sollte und dafür ja total viel Geld auch ausgegeben wurde.
Ja, es wurde viel Geld dafür ausgegeben aus so einem genannten Innovation Fund und ja, das ist halt beispielhaft für gerade, wie es läuft, wenn KI genannt wird, dann ist gerade extrem viel Funding da. Also egal, was du machen möchtest, in welchem Bereich, solange du KI draufschreibst, wirst du feststellen, dass momentan viele Gelder vorhanden sind und freigemacht werden. Mhm. Und aus einer solchen Gelegenheit ist dann auch diese Kooperation entstanden, die ja unserer Einschätzung nach nicht erfolgreich bewiesen hat, dass eine KI einzusetzen in diesem Fall tatsächlich relevante Fortschritte gebracht hat im Punkt Sicherheit. Andi Grote, der Innensenator, sieht das anders. Er feiert dies als einen Erfolg. Mhm. Da haben wir wohl Differenzen in der Art und Weise, wie wir die Daten auslegen, beziehungsweise was wir in diesen Daten gelesen haben.
Da sind wir ja schon mitten richtig tief ins Thema reingerutscht, gleich zu Beginn, dass Design auf keinen Fall neutral und objektiv ist. Aber ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, bevor wir dann anhand von anderen Beispielen wieder darauf zurückkommen. Und zwar wollte ich erstmal dich noch fragen, weil ich schon ziemlich bemerkenswert finde an deiner Tätigkeit und glaube, dass es für die Studierenden auch interessant ist, was kann passieren nach so einem Designabschluss, in welche Richtung kann es gehen? Du machst ja jetzt ganz viele Sachen parallel und auch, dass du dir so deine eigene Beratungs-Coaching-Format aufgebaut hast, finde ich schon ziemlich besonders und deswegen wollte ich dich nochmal bitten, uns so ein bisschen zu berichten, wie dein Alltag so aussieht, ob sich diese ganzen verschiedenen Bestandteile deiner professionellen Tätigkeit auch gegenseitig befruchten, wie wir uns das so vorstellen können.
Ja, also in dem Punkt, wo ich jetzt bin, bin ich ja erst seit kurzem geraten. Du hast ja eingangs gesagt, fast 20 Jahre Erfahrung und nach meiner Ausbildung als Kommunikationsdesigner bin ich ins Generation Praktika hineingekommen. Das war so dieser Zeitpunkt, wo man dann von Agentur zu Agentur gereicht wurde für kein oder kaum Geld. Ich glaube, mittlerweile ist das illegal, wenn ich das nachverfolgen konnte. Also da sind auf jeden Fall gesetzliche Absicherungen gekommen, die zukünftigen Studentinnen hoffentlich diese Erfahrung ersparen und habe mich dann von Firma zu Firma, von Startup zu Startup dann durchgearbeitet und dabei jedes Mal in der Praxis meine Fertigkeiten geschliffen. Und ja, jetzt bin ich hier, Freelancer, versuche meine Bedürfnisse an, was das Leben ist, das ich leben möchte, damit zu vereinen, was ich im kapitalistischen System zum Leben benötige und möglichst eine Schnittmenge zu erreichen zwischen Technologie, Design und Aktivismus, so damit ich halt wirklich mein volles Skillset nach Möglichkeiten einsetzen kann. Das erfordert viel Koordination, ja, Zeitmanagement. Letzteres, da muss ich leider noch ein bisschen dran arbeiten, wenn ich ehrlich bin.
Es bleibt ein Lernprozess, auch nach 20 Jahren.
Ja, in der Tat, ja.
Lass uns mal schauen. Wir hatten ja, als wir uns das erste Mal ausgetauscht haben, festgestellt, dass wir beide die Design- und in deinem Fall eben auch die Tech-Szene ziemlich kritisch sehen und dass es bei den meisten von uns kritischer agierenden DesignerInnen so Punkte gibt im Lebenslauf, in der Projektarbeit, in denen sich sowas verändert, in denen sich vielleicht so Design entmystifiziert, in denen man so merkt, so richtig gut komme ich mit den Mitteln, die ich gelernt habe und wo ich dachte, dass sie zu einer besseren Welt vielleicht beitragen können, nicht mehr so richtig weiter. Und da sind wir auf das Projekt gekommen, was du 2016 in London gestartet hast, das Social Startup Find Me. Erzähl uns gerne mal darüber, was war euer Ziel, wie war der Verlauf, wie habt ihr dort gearbeitet?
Ja, Find Me war tatsächlich ein Projekt der IT-Consultancy ThoughtWorks. Also kein eigenes Startup, sondern ein Projekt, das wir innerhalb der Beratung hatten. Das war so in diesem Bereich Social Impact bei uns. Und initiiert wurde das von einem Filmemacher, einem Belgischen namens Lieven. Und Lieven hatte 5 Jahre lang in einem kenianischen Flüchtlingslager namens Kakuma gelebt und dort einen Dokumentarfilm gedreht. Und besonders über die Kinder dort, also 13.000 Kinder in diesem Flüchtlingscamp, welches ungefähr 200.000 Menschen beherbergt.
Es ist ja bis heute eines der größten Flüchtlingscamps weltweit.
Genau. Und diese 13.000 Kids, die sind halt unbegleitet. Und was wir machen wollten mit unserem Projekt ist, Familienzugehörigkeit herzustellen. Also die Kinder mit Elternteilen wieder rückverbinden mit Hilfe einer technologischen Lösung, ja.
Und wie sah das dann im Detail aus? Wie seid ihr vorgegangen?
Nun, wir haben uns das so vorgestellt, wie ein Matching, so ähnlich wie Tinder. So, du gibst rein, hey, ich bin ein Kind, das bin ich, bin verloren gegangen. Und auf der anderen Seite ist, hey, ich bin ein Elternteil, ich habe mein Kind verloren. Und ein Algorithmus sollte dann einen Abgleich schaffen, um dann beide Parteien nach einem Verifizierungsprozess, dass dies auch tatsächlich irgendwie richtig ist, zusammenzuführen. Das war so der erste Gedanke. Dann haben wir Verbindung aufgebaut nach Kakuma zu den Leuten dort vor Ort, was uns immer sehr wichtig war. Wir haben über Skype kommuniziert.
Ja.
Und durch die Menschen vor Ort auch Usability-Tests durchführen lassen und uns natürlich durch Interviews mehr Einblick verschafft in die Situation in Kakuma, da wir zu diesem Zeitpunkt ja in London saßen und nicht wirklich dorthin konnten.
Mhm. In deinem ein Video hast du das ja auch so beschrieben, als alles, was ihr aus London heraus gestaltet habt, ist eine Hypothese und muss dann vor Ort getestet und angepasst werden.
In der Tat, diese räumliche Distanz wurde schließlich aber auch zu einem Problem für uns, weil wir gemerkt haben, je komplexer das war, weil selbstverständlich so Tinder-mäßig hin und her swipen, so einfach ist das natürlich nicht, Familien zusammenzuführen. Mhm. Und je tiefer wir in die Komplexität hineingestiegen sind, was das halt legal bedeutet, wir mehr mit dem Roten Kreuz zusammengearbeitet haben, haben wir halt festgestellt, oh, das ist eine ziemlich große Nummer, die wir da gerade versuchen anzuschieben. Und können wir das überhaupt leisten mit unserem 6-Leute-Team hier in London?
Ja, weil auch diese Daten gerade bei Kindern können ja auch, wenn sie in die falschen Hände geraten, dann doch vielleicht eher auch noch schlechterem beitragen, auch wenn es mit einem, aus einer positiv gemeinten Ausgangssituation heraus funktioniert.
Ja, und das ist das große Problem, dieses positive Meinen. Oh, ich mache jetzt mal eine App, um ja soziales Problem X anzugehen, ist halt gerne so ein Ding, das in der Technologie vorhanden ist. Und so sind wir halt auch da reingestartet, bis wir gemerkt haben, für die Datensammlung bräuchten wir ein ganzes Netzwerk an Vertrauenspersonen in den Communities. Für die Zusammenführung bräuchten wir ein durchaus robusteren Prozess als irgendwie ein Algorithmus matcht das mal und dann hoffen wir schon, dass die irgendwie gut zusammenkommen. Mhm. Und das hat sich dann so weit in der Komplexität ausgeweitet, dass wir dachten, eigentlich müssten wir vor Ort so eine Art von NGO gründen oder Verein gründen oder so etwas. Und das überstieg einfach komplett unseren Horizont. Und dann haben wir auch gesagt, nee, also hier stellen wir das ein. Also nach, ich glaube, 3 Monate haben wir dran gearbeitet und gesagt, nee, das ist, die Verantwortlichkeit ist zu hoch. Die Wahrscheinlichkeit, das, was wir machen, ja, zu negativen Konsequenzen führen kann, ist einfach gegeben zu einem Punkt, wo wir sagen, das können wir mit vulnerablen Menschen uns so nicht erlauben.
Ja, deswegen finde ich so total gut, dass du trotzdem über dieses Projekt sprichst oder vielleicht auch genau deswegen, weil ich glaube, dass das im Design oft fehlt, auch ein Austausch über Projekte, die gescheitert sind, wenn man so formulieren möchte, Learnings, Fehler, die gemacht wurden, aber dass es eigentlich sich dabei total um so ganz wichtige Momente handelt, damit eben nicht immer wieder bei Null angesetzt werden muss und nicht alle immer wieder die gleichen, ja, an den gleichen Stellen zum Hängen kommen, sondern man voneinander lernen kann. Und da habe ich das Gefühl, ist im Design der Wissenstransfer wirklich noch nicht so hoch im Gegensatz zu anderen Disziplinen, dass nur geteilt wird, wenn Sachen gut laufen, viel als Erfolg verkauft wird und es immer noch so ein Unwohlsein, Scham gibt in der Szene oder so eine fehlende Fehlerkultur. Und wir beide sind ja Fans, darüber haben wir uns ja unter anderem auch kennengelernt von den Texten über White Supremacy Culture von Thelma Okun. Und da wird ja auch Fehlerfreundlichkeit als ein, ja, sie nennt es Gegengift, übersetzt Antidote, zu einer Kultur der weißen Vorherrschaft genannt. Und das fand ich so für mich so ein ganz wichtigen Moment, als ich das erste Mal dort so verschriftlicht gesehen habe, und der hat mich nochmal so voll zum Denken angeregt über Design und so die Fehlerkultur, die wir hier haben.
Ja, geht mir ganz ähnlich, und ich denke, bei diesen Prinzipien der White Supremacy Culture, was da sehr auffällig ist, es geht da jetzt nicht wirklich konkret um Rassismus. Das ist ja das, was man denn sonst immer so denkt, White Supremacy führt zu Rassismus, was halt richtig ist. Aber White Supremacy Culture, diese Beispiele, die Thelma Okun da nennt, gehen halt viel mehr in die Normativität. Weil wenn man sich das durchliest, dann kann man wegkommen und sagen, ja, das sind alles normale Dinge, wie die Arbeit halt strukturiert ist. So fast jeder Punkt, den hat man so schon mal erlebt, auf der Arbeit, hat so agiert auf der Arbeit. Und das ist dann der große Aha-Moment, dass das Normale unterdrückend ist und dass man da rauskommen muss aus diesem, ich glaube, in ihrem Anfangsding waren es, glaube ich, so 14 unterschiedliche Verhaltensweisen und die zu hinterfragen und aufzubrechen. Und das hat mich am meisten beeindruckt daran, weil, ja, Rassismus ist ein Symptom, das Menschen wie mich, also ich bin schwarz, betrifft, aber es geht halt so viel tiefer. Es ist halt ein Netz, das hängt zusammen mit vielen anderen Systemen der Unterdrückung, und man kann es nicht an einem Symptom aufdröseln, sondern man muss halt auf vielen unterschiedlichen Ebenen dem begegnen.
Total. Wirklich so die Intersektionalität von ja, Rassismus und anderen Diskriminierungsformen, die zusammentreffen, mitdenken, und das war einer der Punkte, wieso ich so dachte, dass ich total Lust habe, mit dir zu sprechen, auch als meinen ersten Gast hier, und weil wir so in unserem ersten Gespräch auch direkt so anfangen konnten, abzunörden, weil das ja schon, obwohl das ganz wichtige Themen sind, irgendwie nach wie vor gefühlt in der Designszene eher nischige Themen, und deswegen habe ich mich so total gefreut, dass da noch jemand in Hamburg auch noch ist, der mit den gleichen Sachen arbeitet und es aber auf andere Arten in seiner Praxis anwendet. Und das finde ich auch schön, dass du ja auch immer wieder ganz konkrete Bezüge zu Design und dem Designprozess ziehst, auch von dem Text von Thelma Okun aus zum Beispiel. Hast du dich ja auch auf den Paternalismus-Begriff, den sie da aufmacht, bezogen und was das Ganze mit Design Thinking zu tun hat? Vielleicht hast du Lust, dazu noch ein bisschen mehr zu erzählen.
Ja, das ist für mich so ein zentraler Begriff geworden, als es darum ging, mal ein bisschen aufzurollen, inwieweit Kolonialismus halt ebenfalls noch Einflüsse darauf hat, wie wir als Menschen und Designer agieren. Und zwar, dass im Kolonialismus eine der Gründe, warum man die vielen Kulturen, die quasi überrollt worden sind von der westlichen Monokultur, halt nicht wahrnimmt, ist, dass man die Menschen in den anderen Ländern verkindlicht hat. Das waren halt, ja, es waren Kinder, die erzogen werden mussten, man musste denen zur Zivilisation helfen. Heutzutage nennt man das Entwicklungshilfe, weil man muss diesen, die ja nichts können, die sind noch jung und unerfahren und ein bisschen dumm, denen muss man ja helfen. Und dieser Paternalismus, der durchdringt halt alles. Das ist so eine Attitüde, die die westlichen Nationen durchgeführt haben. Damals The Burden of the White Man wurde es auch manchmal genannt. Aber wir haben uns nie wirklich davon entfernt. So, die Systeme haben ihre Namen gewandelt, aber dass wir die Leute sind, die verstehen, wie alles funktioniert, das ist halt immer noch, besonders auch im Design, noch eine Wahrheit, die so gelehrt wird auch und durchgeführt wird. Was wir designen, das muss universal sein. Mhm. Es gibt DIN-Normen, die sind für die ganze Welt normativ vorgebend.
Ja.
Und ja, da spielt es dann halt rein, so dieser Paternalismus. So das, was wir als gegeben, als beneficial irgendwie ansehen, das muss halt auch so für alle anderen gelten.
Hm. Ja, und wenn man dann einmal beginnt, das Ganze zu hinterfragen, kann es einem ja ganz schön ungemütlich werden. Also zum Beispiel diese Normierung. Ich war jetzt dieses Jahr in dieser Bauhaus- und Nationalsozialismus-Ausstellung in Weimar gerade und habe dann dort festgestellt, dass dieses Buch von Neufert zur Baugeschichte, wo es ja ganz doll angefangen hat oder sich so zugespitzt hat mit der Normierung von allem, von so genannten Durchschnittsmenschen, auf denen dann Architektur entschieden wurde, von Tischhöhen über ja, alle möglichen Normen, die sich da etabliert haben, eben nicht zufällig 36 rausgekommen ist, mitten in der NS-Zeit, weil das eigentlich total gut zu so einem faschistischen Mindset und einer faschistischen Haltung passt, alles normieren und zu kontrollieren zu wollen und am Ende ja wieder ein Machtinstrument auch ist, um alle, die aus dieser Norm rausfallen, dann doch auszuschließen und weiter an den Rand zu drängen. Und wie du es auch gerade schon beschrieben hast, diese paternalistische Haltung ist ja so in der Designtheorie etwa seit den 70ern auch mit dem Begriff der Wicked Problems von Rittel und Weber so aufgekommen, dass sich das erste Mal kritischer damit auseinanderzusetzen, was kann Design eigentlich in einer extrem komplexen Welt tun? Oft hat es negative Folgen. Ist es überhaupt möglich, in so super komplexe, verkettete, verwobene Ausgangssituationen hineinzugestalten und mit Design wirklich Sachen zum Besseren zu verändern? Und in den letzten Jahren hat diese Debatte ja dann nochmal mehr Fahrt aufgenommen mit DesigntheoretikerInnen wie Dana Abdullah, die das Ganze Doing Good Mentality nennt. Und dieses Design der Good Intentions ist jetzt ja nochmal wichtiger geworden, weil wir uns einfach in ganz vielen Krisen gleichzeitig befinden und einfach die Dringlichkeit nochmal gestiegen ist. Und da habe ich auch bei dir in einem deiner Online-Vorträge gesehen, dass du dich da auch auf die Inclusive Design Principles beziehst. Und eine der Richtlinien von denen, ich glaube die dritte, sagt ja aus, realize that you are designing in a complex adaptive system. Da sehe ich das auch wieder drin, dieses Verständnis von verzwickten wicked problems. Was bedeutet das dann für dich in deiner Designpraxis mit so komplexen Themen wie Migration oder jetzt im Beispiel von Jana zu rassistischen Diskriminierungen zu gestalten? Und welche Möglichkeiten gibt es in deinen Augen eben gerade nicht in diese Charity, Doing Good Schiene reinzugeraten?
Okay, da ist viel drin und Kritik ist auf jeden Fall immer sehr wichtig, wenn es um Doing Good Projekte geht. So, also jetzt Jana, da kann man sagen, da bin ich auch in so einem Doing Good Projekt und da wurde ich ja auch unlängst gefragt, ja, was kann Jana denn tun, um Rassismus zu bekämpfen? So, oder damit Deutschland weniger rassistisch ist, sondern ich sage, ja, gar nichts. Also, wir sind ein kleines Social Startup. Wir kreieren einen Chatbot und unsere Hoffnung ist, dass durch diesen Bot rassismusbetroffene Menschen niedrigschwellig Zugang haben zu einem Ort, wo sie sich auslassen können über die Dinge, die ihnen widerfahren sind und vielleicht noch ein bisschen Hilfe bekommen. Wir hoffen, so eine lindernde Zinkcreme zu sein auf der Schürfwunde. Aber diese Frage, ja, wie kann Jana denn Rassismus bekämpfen, ist halt sehr typisch für die Hoffnungen, die Menschen in Technologie hineinstecken, dass was auch immer die nächste technische Lösung ist, ja schon in irgendeiner Art und Weise dafür sorgen wird, dass die Probleme einfach so verschwinden. Und das wird niemals der Fall sein. Also keine App, keine Plattform, keine KI kann diese Wicked Problems auflösen. So, das erstmal vorangestellt. Don Norman nennt diese Wicked Problems auch soziotechnische Systeme, weil er sagt, ja, Wicked Problems, wir reden jetzt schon so lange drüber, dass dieses Wort irgendwie Bedeutung verloren hat. Und ich finde, soziotechnische Systeme packt das ganz gut, weil, ja, es ist irgendwie ein sehr technisches Wort, aber da sind die verwobenen Felder benannt. Also wir haben Gesellschaft, wir haben Technologie, wir erkennen an, dass es um Systeme geht. Und da setze ich dann an mit dem Soziologen Dominik Wink, der in Thinking About Technology geschrieben hat, dass Thinking About Society implies Thinking About Technology and vice versa. Both concepts are not separate object, but a single reality. Also die Art und Weise, wie wir Technologie kreieren, designen, hängt immer mit der Gesellschaft ab, in der wir sind und wir haben hier so einen Dialog. Also wir sind immer dabei, in irgendeiner Art und Weise Aushandlungsprozesse durchzuführen und in manchen werden die Werkzeuge, die wir anwenden, ja, einen höheren Effekt haben als in anderen. Aber die Natur dieser Wicked Problems oder soziotechnischen Systeme ist, dass wir uns nicht wirklich sicher sein können. So. Und diese Unsicherheit, die muss man erstmal aushalten können.
Total, ja.
Und dahin liegt auch eine der großen Probleme, weil wenn du ein Unternehmen hast, dann kannst du diese Unsicherheit nicht aushalten. So, du musst wissen, wo du am Ende des Quartals stehst mit deinen Nummern. Du musst alles mit KPIs belegen. Du musst wissen, was die Metriken sind. Wie messe ich Erfolg? Und ja, Wicked Problems eignen sich nicht in dieses System rein, weil du wirst niemals wirklich deinen Impact tatsächlich messen können. Du wirst messen können, was dein Output ist, das, was du wirklich schaffst, was der Outcome ist, so unmittelbar danach. Aber hat das denn tatsächlich dieses große gesellschaftliche Problem verändert? Das wirst du nicht wirklich wissen. Und das ist so die Theory of Change dahinter, die das transparent macht, wie viel du tatsächlich in der Hand hast und welche Bereiche über einen weitaus längeren Zeitraum zu beobachten sind und dann vielleicht historisch analysiert werden können, ah ja, hier ist etwas passiert, hier ist eine Veränderung, ist geschehen. Und jetzt können wir nochmal forensisch auseinanderdröseln, was sind die Faktoren, die dazu geführt haben. Und dann kann man vielleicht sehen, ah ja, das, was da vor 5 Jahren das Projekt, das durchgeführt wurde, hatte irgendetwas damit zu tun.
Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass es in einer wirtschaftlichen Ebene total schwierig ist oder in der freien Wirtschaft da zu agieren. Aber im Hurra-Hurra-Podcast geht es ja auch ganz viel um Lehre. Was sind die Potenziale von Designlehre? Und wie siehst du das? Können Kunsthochschulen und andere Orte der Ausbildung für DesignerInnen dann zum Beispiel einen Teil davon übernehmen? Natürlich sind wir da auch an gewisse Zeitframes gebunden. Leider müssen wir Noten geben. Leider haben wir oft auch nur wenig Zeit. Und gleichzeitig haben wir auf eine Art ja auch eine größere Freiheit, als wenn man sich dadurch komplett finanzieren muss. Und was denkst du, muss vermittelt werden an Kunsthochschulen, um den Studierenden so ein kritisches Mindset mitzugeben, was es braucht, um mit Komplexität zu lernen, umzugehen?
Ja, ich bin einfach ein hoffnungsloser Praktiker, deswegen komme ich immer auf solche Themen, weil auch abseits von der Privatwirtschaft, von der man weiß ja, oh, die ist profitgetrieben, wenn man in der Zivilgesellschaft solche Projekte an den Start bringt, dann muss man von vornherein meistens irgendwie angeben, hey, das ist, was ich machen möchte, das ist, was dabei herauskommen wird. Könnt ihr mir dafür so und so viel Geld bereitstellen? Und dann werden irgendwie die Töpfe geöffnet oder auch nicht. Also selbst abseits der Privatwirtschaft ist es halt unglaublich schwer, in Unsicherheit zu leben, weil die öffentlichen Töpfe sagen denn, naja, wir haben hier Steuergelder, mit denen wir umgehen, da haben wir eine große Verantwortungspflicht und so weiter. Wir können jetzt nicht einfach so Geld ausgeben und dann wissen wir am Ende nicht, was da passiert ist. Das heißt, auch in diesen Bereichen abseits des Line needs to go up ist es oft schwierig, und ich kann mir vorstellen, dass es auch in der Pädagogik schwierig ist, weil Universitäten werden ja mehr und mehr gefragt, hey, was in eurem Curriculum sorgt dafür, dass da Arbeiter rauskommen, die dann schließlich einen Job finden, mit dem sie es schaffen, die Line nach oben zu treiben? Mhm. Das ist ja eine Druckschraube, die auch immer mehr mit Exzellenzprogrammen und was Universitäten da alles an den Start bringen, auf die Studentinnen zukommen. Die Frage, ja, kriegst du denn damit einen Job mit dem, was du da studierst? Ne? Ja. Aber deine Frage war ja, was kann man den StudentInnen denn tatsächlich mitgeben?
Genau, es ist ja trotz allem wichtig, dass wir ein bisschen eine Hoffnungshaltung behalten, auch wenn das alles stimmt, weil wir sie brauchen für die nächsten Jahre. Und dazu habe ich noch ein Zitat von Bryan Stevenson, was Bell Hooks mal zitiert hat. Hopelessness is the enemy of justice. Deswegen denke ich schon, dass wir auch diese Hoffnungsvolligkeit auf eine Art trainieren müssen, wie eine Art Muskel, um trotzdem weiter, ja, zu versuchen, auch mit zu sein, ein bisschen zu einer Besserung beizutragen.
Ja, da habe ich Kropotkin, der sagt, was sagt er nochmal? Revolt is an act of hope because the hopeless don't revolt. Ja, Hoffnung ist sehr wichtig. Um noch ein weiteres Zitat reinzubringen, Gramsci, der sagt, er sagt es natürlich nicht auf Englisch, aber ich habe es gerade nur auf Englisch da. I'm a pessimist by intellect, but an optimist by will. Und da identifiziere ich mich sehr stark mit, weil wenn ich mir die Realität, wie sie es anguckt, dann kann ich nur pessimistisch sein. Es geht gar nicht anders, weil wir uns so festgefahren haben gerade. Aber I'm an optimist by will. So, deswegen orientiere ich mich auch in Richtung Hoffnung. Und in diesem Bereich, was kann man da sagen? Ja, die Normen zu hinterfragen ist etwas, was unglaublich wichtig und wertvoll ist. Und das bedeutet halt auch zu hinterfragen, manchmal, was die Dozenten einen so sagen. Also Total. Das habe ich gemerkt, als ich dann selbst Dozent wurde und die Studierenden mir gesagt haben, ja, aber von den anderen Dozenten haben wir gehört, das muss so und so und das ist halt so und so. Und ich dann immer gesagt habe, ja, schon, aber Und dann einfach mal eine Tür aufgemacht habe darüber, dass es da schon andere Perspektiven gibt, als was seit irgendwie 100 Jahren in irgendwelchen Lehrbüchern über Gestaltung drin steht.
Also auch nicht alles unhinterfragt annehmen, sich selbst Gedanken machen außerhalb des Kanons, den man so beigebracht bekommt, recherchieren, vielleicht auch mal unbequem sein. Das höre ich da jetzt raus, oder?
Aber vor allen Dingen außerhalb dessen sich zu beschäftigen, was in der Welt passiert, und ich meine außerhalb des Designs sich damit zu beschäftigen, weil Design an sich, man kann da sehr schnell in so einen Tunnelblick reinkommen, so der, ja, ich bin ja Designer und das ist, was ich tue, aber genauso wie Technologie ein Teil der Gesellschaft ist, ist Design ja auch ein Teil der Gesellschaft, also es ist ja der Prozess des Schaffenden. So, und ich sehe Design da immer sehr holistisch und auch aus unserer Ecke raus. Also jeder Mensch schafft Realitäten in dem, was er oder sie tut. Und dieses Realitätenschaffen ist, was uns als Gesellschaft bildet. Und da müssen wir dann halt rangucken, was sind die Elemente, aus denen unsere Gesellschaft besteht, damit wir dann schauen, wo wir tatsächlich mit unseren jetzt spezifischeren Designfähigkeiten überhaupt ansetzen. So, also wir müssen außerhalb unserer eigenen Disziplin, so wie sie gelehrt wird, andere Disziplinen angucken, weil ich glaube, die wirklichen Lösungen entstehen nur in Co-Creation und in Collaboration.
Ja, in einem deiner Vorträge sagst du ja auch, Everyone is a Designer. Und das fand ich auch total interessant, weil ich das Gefühl habe, dass es schon so ein Designbegriff ist, der einem auch Angst machen kann als Designerin, weil das vielleicht auch so eine ich bin ersetzbar, ich bin keine Expertin Richtung mehr gehen kann, aber den ich total wichtig finde, Design weiterzufassen und nicht so nur auf eine Disziplin, sondern vielleicht eher auf eine Handlung zu verstehen.
Ich bin nicht nur ersetzbar, sondern wenn ich meinen Job gut gemacht habe, dann werde ich ersetzt, weil die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, selbstwirksam geworden sind. Also ich habe lange Zeit in der Technologie gearbeitet und zwar in agilen, crossfunktionalen Teams zusammen mit ProgrammiererInnen und eine meiner Aufgaben dort war es, allen Menschen im Team Designgrundlagen zu vermitteln.
Ja, cool. Und
ja, also sie in den Designprozess mit einzubinden. Denn meine Rolle sollte mehr die moderierende und empowernde Rolle sein. So, weil ich kann nicht coden. So, das ist nicht meine Domäne. Und ich habe mit Leuten gearbeitet, die da sehr brillant sind. Und wenn ich sie an den Tisch geholt habe und bisschen diese Barrieren überwunden habe von diesem, ja, das ist ja gar nicht mein Job, das gehört ja gar nicht zu meiner Berufsbeschreibung, und sie wirklich ganz am Anfang schon in die Planungsprozesse mit eingebunden habe, dann haben wir dort, wo sie dann empowered wurden, ihre Ideen mit einzubringen, die Konversation geführt, die wir dann später sonst im Hin- und Herschieben gehabt hätten. So, ich bringe mein Design rüber, so funktioniert das aber gar nicht, das können wir so gar nicht umsetzen. Ich ändere mein Design ab, ich zeige mein Design wieder vor und naja, schon ein bisschen besser, aber das wird schon da schwierig. Ich ändere mein Design wieder ab und so spielen wir dann Ping-Pong. Das vermeiden wir vollkommen, wenn jede Person im Team ein Design-Mindset hat. Und ja, dann ist meine Aufgabe nicht, der Hero-Designer zu sein, der irgendwie die geilen Entwürfe macht, sondern mein Beitrag ist es, aus zweiter Reihe die Leute zu empowern, Designentscheidungen durchzuführen. Das ist, was ich meine. Jeder designt ohnehin, ob ich nun im Raum bin oder nicht. Aber ich kann zumindest eine Vermittlungsrolle einnehmen.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Hero Designers haben ausgedient.
Ja, sehr lange her.
Ja, das Vermittlungspotenzial von Design ist, denke ich, auch wirklich eine der stärksten Sachen, auf die wir uns weiter beziehen können. Aber damit wir überhaupt wirkungsvoll gestalten können und eben nicht so sehr in so ein universalistisches Design-Mindset reingeraten, hast du ja, sind wir ja eher so ein bisschen vielleicht in der Theorie geblieben. Es gab so ein paar praxisbasierte Momente, aber lass uns noch mal schauen. Du bringst da ja auch selbst einige Tools und Methodiken mit. Und besonders interessant finde ich, weil ich ja auch schon lange zu den Themen recherchiere, aber weil ich auch glaube, dass es für die Design-Ausbildung ein wichtiger Punkt ist, an dem du die feministische Standpunkttheorie und Positionalität und Design und das vielleicht Hinterfragen der eigenen Rolle als Designerin kombinierst. Und da hast du ja aus verschiedenen Methodiken selbst ein Vorgehen entwickelt. Kannst du uns davon erzählen? Was sind Positionalität und wie kann sie uns dabei helfen, uns als Designerin besser kennenzulernen?
Ja, ich bin darauf gekommen, das kommt ja aus diesem akademischen Bereich. Wenn man sich irgendeine Forschung anguckt, dass dann die Forschenden einmal beschreiben, aus welchen sozioökonomischen Verhältnissen sie dann stammen, damit man halt feststellen kann, durch diese Linse wurde diese Forschung also betrieben. Und beim Design, der Designer ist meistens unsichtbar. Also wir beschäftigen uns immer sehr mit Zielgruppe, Personas und wir forschen da so richtig schön rein. So, was sind die Probleme dieser Leute und so weiter und so fort.
Und auf eine Art tappen wir vielleicht genau mit dieser Persona-Geschichte wieder in die gleiche Falle.
Ja.
Also auf eine Art, natürlich gibt's dann nicht mehr nur einen Durchschnittsmensch, aber auch so ein Persona-Denken bedient sich ja eigentlich so universalistischen, vielleicht modernistischen Prinzipien, dass man doch wieder denkt, vom Großen ins Kleine gehen ist die ultimative Lösung.
Ja, Personas benutze ich, wenn, dann auch nur noch als Kommunikationsmittel für Stakeholder, die einfach null Verständnis für Abstraktionen haben, wo ich dann sage, so, hey, so ungefähr, das sind die Leute, mit denen wir in ungefähr irgendwie dealen, so, könnt ihr euch das vorstellen, könnt ihr euch das verbildlichen? ja, alles klar, okay, gut. So, das ist der einzige Bereich, in dem ich Personas noch irgendwie einsetze, so, um einfach Leute abzuholen, die so weit vom Prozess entfernt sind, dass man da mit einer Persona gut einfach ein Gesicht draufsetzen kann, dann wird es auf einmal menschlicher für viele Leute, die sonst nur Zahlen sehen.
Verstehe, aber weniger für den Entwicklungsprozess selbst. Okay, interessant.
Weniger für den Entwicklungsprozess. Und in dem Entwicklungsprozess, ich wollte ja darauf hinaus, dass wir als Designer immer sagen, ja, wir müssen voll empathisch sein, das ist ja Teil von Design Thinking und sowas. Aber wir uns halt immer rausnehmen. So, wir sind immer die unsichtbare Stimme, die dann beim Usability-Testing schweigend Notizen macht. Wir sind die unsichtbare Stimme, die dann zuguckt, wenn wir irgendwie Shadowings machen oder so etwas.
Was sind Shadowings?
Shadowings ist, wenn man Leute dabei beobachtet, wie sie überhaupt Dinge tun. Also wenn wir jetzt im Service-Design sind und jetzt feststellen wollen, hey, wie können wir irgendwie diese Bar irgendwie besser gestalten, dass man sich einfach mal reinsetzt und einen Tag zum Beispiel oder ein paar Stunden zuschaut, wie überhaupt gearbeitet wird dort.
Ja, okay, danke.
So, das ist also so ein Teil ethnografischer Forschung im User Research. Und mit dieser Standpunktgeschichte möchte ich nochmal wieder so den Fokus setzen. Wir sind nicht unsichtbar oder neutral. Bei allem, was wir tun als Designende, sind wir jedes Mal die mächtigste Person im Raum. Wir entscheiden, welche Fragen wir stellen. Wir entscheiden, welche der Antworten wir als relevant empfinden, wenn wir anfangen, Dinge zu priorisieren. So, wir sind die Leute, die schlussendlich immer unseren Finger auf der Waage haben.
Ja.
Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dann die Linse mal auf uns zu drehen und zu fragen, ja, wer sind wir denn eigentlich? Wie stehen wir im Verhältnis zu den Leuten, die wir als Zielgruppe ausgemacht haben? Wie stehen wir im Verhältnis zu dem Produkt oder Service, das wir anbringen? So, um dann wirklich besser sehen zu können, wo könnten unsere Fehlleistungen stecken, unsere Wissenslücken, unsere, ja, unsere Nichtbezüge zu den Menschen oder unsere überstarke Empathie zu den Menschen, weil die genauso sind wie wir und deswegen sagen wir, ja, nee, kenne ich ja, und dann haben wir so eine Überempathie, wo wir sagen so, ja, nee, die sind ja genauso wie ich, deswegen kann ich ja dafür schon sprechen. Okay. Und dann übernimmt das eigene Bauchgefühl, weil wir da dann auch nicht wirklich bewusst gemacht haben, wie unser Verhältnis ist. Und dass man dann sagen kann, okay, dann bin ich vielleicht ein bisschen zu parteiisch in diesem Fall, in die eine oder andere Richtung, wenn es darum geht, Dinge zu bewerten. Das ist erstmal alles. Also viele Leute sagen dann so, und meine Position ist weißer Cis-Mann, bedeutet das, ich darf jetzt nicht mehr an Produkten für schwarze Menschen arbeiten.
Ja, dieses Gedenken sehe ich auch wirklich oft in der Uni. Also das ist was die Studierenden umtreibt, dass sie zu Recht, wie wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, diese Phase des Unwohlseins, in dem man feststellt, boah, okay, ich habe tatsächlich ganz schön viele Privilegien im Gegensatz zu einigen anderen Menschen. Und wie kann ich mich überhaupt noch verhalten? Wozu kann ich gestalten? Wo ist mein Raum? Möchte ich mich Themen annehmen? Nehme ich da Raum eher weg? Oder ist es total wichtig, dass ich eben gerade Privilegien nutze? Da mag ich eigentlich sehr gern deinen Input dazu.
Ja, also die Tatsache ist, und ich glaube, Bell Hooks war es, die Marginalisierung so definiert, dass jemand, der marginalisiert ist, wird sich nicht aus eigener Kraft aus dieser Rolle befreien können. So, wenn du in irgendeiner gesellschaftlichen Ecke dich befindest und du kannst dich tatsächlich aus eigener Kraft raus befreien, dann wäre das keine Marginalisierung nach diesem Prinzip. Das heißt, jemand von der Mehrheitsgesellschaft, jemand mit Privilegien wird, so weh das auch tut, mitarbeiten müssen, dass sich die Dinge so verändern, dass tatsächlich Leute, die in marginalisierten Bereichen sind, Raum haben. Was nicht bedeutet, dass das nicht erkämpft werden muss auch. Also wir marginalisiert sind, müssen kämpfen, müssen laut sein. Wir müssen uns für unsere Rechte einsetzen, weil viele Leute halt, die in Machtpositionen sind, diesen Wegweiser brauchen, diesen Druck brauchen.
Freiwillig nicht Macht abgeben.
Freiwillig eben nicht Macht abgeben. Aber wenn man den Druck so erhöht, die Sichtbarkeit der Macht zum Beispiel so stark macht, dass andere Leute dann sagen so, hey, come on. Also zynischerweise behaupten ja viele Apologeten für das britische Empire, dass sie ja die Sklaven befreit hätten.
Oh, okay, habe ich noch nie gehört.
Oh, warum? Ja. Weil die abolitionistische Bewegung ja auch aus England getrieben wurde. Also von all den kolonialistischen Sklavenhalter, Kulturen waren die Engländer tatsächlich denn die ersten, die angefangen haben, die Sklaven freizusetzen. Aus mannigfaltigen politischen und wirtschaftlichen Überlegungen. Da war ja der Konflikt mit den Kolonien in der USA oder dem, was denn die USA werden sollte, zum Beispiel. Und ja, dann wird halt drauf gezeigt und gesagt, so ja, hier die ganzen Abolitionisten, viele davon waren halt weiße Engländer, einige waren dann Quaker aus den Kolonien und so weiter, wo man dann sagt, ja, aber ohne den Druck der beständigen Sklavenrevolten wäre nichts geschehen.
Auf jeden Fall.
Ohne.
Und das wird ja unsichtbar gemacht.
Und das wird halt unsichtbar gemacht dadurch so. Aber die Wahrheit ist, die da drinnen steckt, ist, dass wenn die weißen Menschen es gewollt hätten, hätten sie schwarzen Menschen auf ewig in Ketten halten können. Das ist eine traurige Wahrheit, die man an Haiti zum Beispiel sehen kann. Der einzigen erfolgreichen Sklavenrevolte der Welt, die dann schließlich so bestraft wurde, weil sie es gewagt hat, tatsächlich zu gewinnen, dass es ein Signal für die Welt war. So, Haiti ist nicht zufälligerweise jetzt eines der ärmsten Länder der Welt. Es wurde durch Frankreich, durch Zahlungen, die Schwarzen dort denn an Frankreich leisten mussten, weil sonst, ich weiß nicht, ob das Napoleon war oder einer der Nachkommen, die halt auch alle Napoleon heißen, da einmarschiert wäre. Es wurde ein Exempel statuiert hier. Das sind so unangenehme Aushandlungsräume, so wo man sagt so, ey, nee, eigentlich, ich als schwarzer Mensch möchte nicht darauf angewiesen sein, dass ich irgendwie eine Handreichung bekomme, aber andererseits, sagen wir mal Deutschland, schwarze Menschen in Deutschland, wir sind 1% der Bevölkerung. Wie viel können wir tatsächlich unsere Rechte aus eigener Kraft durchsetzen, wenn wir nur 1% der Bevölkerung sind? Wir brauchen Verbündete, die ihre Hand mit auf die Waagschale legen.
Ja, und vielleicht auch, was ich einfach, als ich mich auch nochmal mehr mit schwarzen feministischen Theorien beschäftigt habe, was mir da so klar geworden ist und was ich so einen total wichtigen, schönen Gedanken auch finde, der in der Kritik heute, finde ich, oft untergeht, ist, dass es ja darum geht, auch bei Positionalität und bei dem Verstehen der eigenen Identitäten, ja, sich nicht nur mit der eigenen Community zu vernetzen, zu verbinden, sondern darüber hinaus auch zu verstehen, okay, die schwarze feministische Bewegung hat schon auch Schnittpunkte mit der ArbeiterInnenbewegung, auf der sozialistischen Seite zum Beispiel. Oder es gibt große Schnittpunkte mit der Bürgerrechtsbewegung, auch wenn die eher von schwarzen Männern damals geleitet wurde. Und dann zu schauen, wie können wir denn gemeinsam für unsere gemeinsamen Interessen eintreten und uns miteinander stark machen in den Kämpfen, die wir so kämpfen. Und das ist heute, denke ich, wieder ganz aktuell, auch gerade mit dem, ja, falls man es überhaupt noch Rechtsruck nennen kann, der in Deutschland stattfindet, nicht so sehr in die Unterschiede zu gehen in der Bewegung, sondern sich vielleicht darauf zurückzusinnen, was ist denn unser gemeinsames Ziel und darüber hinaus auch in unterschiedlichen Gruppen wieder zusammenzufinden.
Ja, das ist ja auch etwas, wo das Combahee River Collective dran gearbeitet hat. So diese ursprüngliche Form der Identitätspolitik, die darauf eingeht, dass verschiedene Identitäten ineinander fassen, wo wir dann auch so die ersten Formen von Intersektionalitätstheorie haben, lange vor Kimberly Crenshaw. Und ich wollte noch mal auf diese Machtverhältnisse zurückkommen, weil ein Zitat, das ich gerade im Kopf habe, ich weiß gar nicht mehr, von wem das ist, besagt halt, dass Rassismus ist erfunden worden, um weiße Menschen in Schach zu halten. Für schwarze Menschen reichen Gewehre und Panzer. So.
Aha. Ihr hört es nicht, aber ich gucke hier gerade sehr erstaunt.
Ja, das unterstreicht einfach nochmal diesen Punkt der Marginalisierung. Also Rassismus wurde ja entwickelt, um vor allen Dingen irrestämmige Arbeiter von den schwarzen Sklaven zu entfremden, die sich ja in der Anfangszeit des Kolonialismus immer wieder stark zusammengetan haben, bevor halt Rasse als Konstrukt so verfestigt war. Und die Herrschenden haben herausgefunden, dass indem sie sich dann mit diesen Leuten zusammentun, die für sie einfach, Iren und ähnliche Immigranten, auch Deutsche, Polen und so weiter, damals in den Kolonien, waren ja auf der untersten Stufe angesiedelt. Aber dadurch, dass man Rasse als solches erschaffen hat, zu sagen so, hey, aber unsere Hautfarbe ist doch gleich. Also ihr Iren, die dort einfach keine Mittel von uns bekommt, ihr habt ja immer noch ein bisschen besser was als die anderen, weil ihr seid ja fast so wie wir. Also
so eine Zugehörigkeit.
Ja, so eine Zugehörigkeit, ja. Und ich glaube, wer war das? War das W.E. Du Bois, der gesagt hat, das sind the wages of whiteness. So, die weißen Arbeiter haben halt nichts weiter bekommen, außer noch weiß zu sein. Was dann halt so durch Medien zum Beispiel die Art und Weise, wie in den Zeitungen damals schon die Unterschiede berichtet wurden zwischen Schwarz und Weiß, hervorgehoben wurde, ohne tatsächlich materielle große Zugeständnisse machen zu müssen. Und in diesem Fall von dieser Seite der Theorie aus sind halt weiße Menschen dadurch gefangen worden, also vor allen Dingen die weiße Arbeiterklasse, sich aus ihrem Lot halt zu befreien, weil ihnen ja die Kampfkraft genommen wurde, die sie hatten, als sie noch solidarisch mit anderen Arbeitern aus China, Indien, den ehemaligen schwarzen Sklaven und so weiter noch zusammengearbeitet haben. Ja. Oder den Native Americans zum Beispiel. Das sind Koalitionen, die gebildet wurden und die stark waren, aber die durch die Einführung der White Supremacy zerschlagen wurden. Und ja, die Machtverhältnisse so strukturiert haben, dass auch heute noch, auch in Deutschland, viele weiße Menschen gegen ihre Interessen arbeiten, indem sie zum Beispiel jetzt ihr Augenmerk auf Geflüchtete und Migranten legen und Parteien wählen, die versprechen, dass diese Leute, die ihnen angeblich die Arbeitsplätze wegnehmen, halt wegkommen aus Deutschland, ohne tatsächlich materielle Unterschiede zu machen in ihrer Politik, im Gegenteil sogar, sondern die Politik der AfD zum Beispiel ist ja auch eine Politik der gehobene Mittelklasse letztendlich, wenn sie durchsetzen können, was sie durchsetzen wollen, und reicher Menschen. Also die Falle besteht von damals bis heute. Jetzt fragen sich alle Leute, was hat denn das jetzt? War das ein Design-Podcast? Was hat das alles mit Design zu tun?
Ja, die Zusammenhänge zu verstehen und Macht als Konstrukt zu verstehen, ist ja total wichtig. Deswegen ist es, glaube ich, auch angemessen, dass wir uns jetzt mal die Zeit dafür genommen haben. Danke für die super aufschlussreiche, wichtige Ausführung, Chris. Und trotzdem probieren wir jetzt mal wieder den Bogen zurück zu Design. Also eigentlich hatten wir gerade darüber gesprochen, was so ein Verstehen von Positionalität uns als DesignerInnen hilft. Und was ich eben schön finde, also ich habe das auch schon öfter gesehen in so Workshops, auch bezogen auf Design und selbst auch schon so durchgeführt, dass wir uns dann Positionalitätengrafiken angucken und uns klar werden über Teile unserer Identität, die vielleicht vorher noch gar nicht so Thema für einen waren. Aber was ich bei dir mag daran, ist, dass du nochmal einen Schritt weiter gehst und nochmal mehr fragst. So, es geht nicht nur um Abhaken in einzelner Kategorien, sondern auch, was heißt das eigentlich für mich? Also was zu dem Bereich Kapitalismus und Klasse, was gehört da eigentlich dazu? Da kann dazu gehören, wie viel Geld ich habe, ob ich mal was erben werde, aber auch, ob ich auf einer Privatuni oder auf einer öffentlichen Institution war. Und was bedeutet das dann für mich als Person? Das fand ich total interessant, das bei dir nochmal weiter ausgeführt zu sehen. Und daneben nehme ich wirklich nochmal genauer in die Feinheiten reinzuschauen und dann darüber hinaus zu verstehen, wenn man sich einem neuen Designprojekt annimmt, was gerade auch mit verzwickten Problemen sich beschäftigt. Wer fehlt da noch am Tisch? Bin ich wirklich die richtige Person? Mhm. Da habe ich auch mit Sandra Mautu Dutu länger drüber geredet. Ja, kann ich jedes Projekt gestalten? Sollte ich Sachen weitergeben? Sollte ich mir jemanden dazu holen? Dass man sich das genau hinterfragt, und um sich diese Fragen beantworten zu können, sollte man sich eben mit Positionalität auseinandersetzen.
Ja, und vor allen Dingen gibt das dann auch vor, wie ich mich mit dem beschäftige. Mhm. Also meine Antwort ist, beschäftige dich damit. Also diese Angst, wie gesagt, wir haben ja damit angefangen, ich bin weiß, aber kann ich denn jetzt überhaupt irgendwie in Themen arbeiten, in denen schwarze Menschen irgendwie betroffen sind? Die Frage lässt sich dann beantworten in ja. Die Frage ist, wie? Wie bringst du dich ein? Selbstverständlich kannst du damit arbeiten, aber wie arbeitest du damit? So, in welcher Rolle bist du vorhanden? So, wie setzt du die Privilegien ein, die du hast? Das ist die entscheidende Frage, und das ist immer ein Aushandlungsprozess, der halt komplett individuell dessen ist, was ist das Problem, das wir gerade bearbeiten, für wen bearbeiten wir das Problem, was ist der Rahmen hier, je nachdem, oder wer ist überhaupt verfügbar in diesem Projekt, so. Und je nachdem, wie diese Fragen beantwortet werden, ergeben sich daraus unterschiedliche Antworten, wie man sich als weiße Person in einem Kontextprojekt, das sich an schwarze Personen richtet, einbringen kann. Ich halte absolut nichts von der Schockstarre und der Vermeidung des Ganzen. Die Vermeidung bedeutet nämlich auch, dass man sich der Verantwortung entlädt, die man ja eigentlich hat.
So ja, und die Arbeit den Betroffenen allein überlässt, ganz was genau. Auch ja da wieder dann total Ressourcen bindet. Und ja, so diese Basisarbeit können ja zum Teil halt auch Leute, Nicht-Betroffene, übernehmen, damit die Betroffenen ein bisschen tiefer ansetzen können und eben nicht diese ganz einfachen Sachen immer selbst machen müssen.
Ja, aus meiner eigenen Erfahrung. Ich wurde letztes Jahr beim Weltfrauentag gefragt, ob ich auf einem Women Tech Event nicht einen Talk halten wolle. Und ich habe gefragt, wie bitte? Warum ich? Ich eher nicht so. Aber ich wurde dann schließlich überredet, es zu tun. Und das Thema, das ich mir dann gewählt habe, war Intersektionalität, weil ich mir dann überlegt habe, vor wem spreche ich. Ich spreche wieder mal vor einem komplett weißen Raum, mehrheitlich weiße Frauen in diesem Raum, und habe mich dann insofern so positioniert, dass ich gesagt habe, so was ich jetzt hier vermittle über Intersektionalität, tue ich stellvertretend für meine Mutter und meine Schwester. Das sind zwei schwarze Frauen, die nicht in diesem Raum hier sind, aber deren Bedürfnisse Wichtigkeit haben, da sie jetzt nicht hier stehen können, werde ich jetzt hier stehen und die Theorie der Intersektionalität erklären, weil das ist halt auch etwas, das nicht persönliche Experience gebunden ist. Es ist Theorie, es ist Geschichte, wo ich sage, also Theorie und Geschichte, die kann jeder lernen, die kann auch jeder präsentieren, wenn man halt für sich so weiß, wo die Grenzen sind dessen, okay, das habe ich in einem Buch gelesen und das ist meine persönliche Erfahrung. Inwieweit gehe ich darüber hinaus, was ich im Buch gelesen habe, hängt halt davon ab, wie sehr ich denn persönlich verbunden bin mit diesem Thema, würde ich für mich dann einschätzen, und habe dann dieses Thema bearbeitet, weil ich dieses Privileg hatte, auf diese Bühne zu kommen, meine Mutter, meine Schwester und andere schwarze Frauen eben nicht. Und auch tatsächlich, ich glaube, da waren zwei schwarze Frauen im Publikum, mit denen ich mich vorher noch mal kurz geschlossen habe, gesehen habe, so, hey, ich werde gleich auf der Bühne sein und ich werde über diese Themen sprechen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Das war mir auch noch sehr wichtig.
Ja, danke für das Beispiel. Ich glaube, das ist total, bringt noch mal so eine neue Ebene von Verständnis da rein. Du beschäftigst dich ja auch viel mit Dekolonialisierung. Und wer da die ganzen theoretischen Unterbau noch mal hören möchte, kann sich ja die Hurra-Hurra-Folge mit Mara Recklis noch anhören. Aber ich dachte, wir gehen da noch mal ein bisschen praxisbasierter drauf zu. Und zwar ist ja für die Dekolonialisierung von Wissen das Verlernen, Unlearning, so ein ganz wichtiges Motiv, was auch immer wieder bei diversen TheoretikerInnen und in der Praxis auftaucht. Und vielleicht als eine unserer letzten Fragen würde ich gerne nochmal von dir wissen, wenn du selbst auf deine Ausbildung, auch wenn es jetzt schon eine Weile zurück ist, oder auch halt deine Berufserfahrung schaust, was sind so Wahrheiten oder Grundannahmen über Design, die du gelernt bekommen hast, aber dabei bist, sie selbst aktiv zu verlernen oder zu verändern oder vielleicht auch schon zum Teil hinter dir gelassen hast?
Was ich hinter mir gelassen habe, war der Hero Designer. Also als ich ausgebildet wurde und als ich im Job war, da war es halt, ich war der Designer und meine Aufgabe war es zu verteidigen, was ich designt habe, gegen die feindlichen Annahmen von Developern und anderen Leuten. Und es war immer ein starker Stressprozess. Einer, der nicht nur von mir getrieben wurde, sondern auch von anderen, weil, hey, du bist doch der Designer. So, wenn das, was du machst, so nicht funktioniert, dann hast du es halt scheiße designt. Also das war halt schon wirklich sehr harsch alles dann.
Okay.
Bis dann User Experience Design tatsächlich mehr und mehr reingriff und wir tatsächlich Interviews mit NutzerInnen geführt haben, Usability Testings, und plötzlich ich nicht mehr die Alleinverantwortung hatte, sondern ich langsam so den Schritt zurück machen konnte und sagen, hey, das ist jetzt so ein Entwurf, das ist eine Hypothese, die ich habe, das ist eine Annahme, die ich habe, die wir jetzt vertesten werden. Da es eine Hypothese sind wir alle damit okay, dass sie halt auch falsch sein kann. Mhm. So, das war ein riesen Shift bei mir in der Art und Weise, wie ich mit Design umgegangen bin. Und der zweite Shift, darüber haben wir ja schon gesprochen, das war dieses Find-Me-Projekt 2016, ja, wo dieser Gedanke, hey, ich kann jetzt mal mit einer App richtig was verändern, so dieser Tech-Solutionism-Aspekt, so gegen die Wand gefahren ist, dass ich halt, reflektieren musste, so was mache ich hier eigentlich? Welche Auswirkungen im Negativen kann es haben, wenn ich eigentlich mit guten Intentionen in eine komplexe Situation hineinstolpere? Und ja, wie kann ich denn tatsächlich bewerten, ob ich jetzt tatsächlich was machen sollte? Also mehr Zeit nehmen für eine Discovery, eine Exploration, mhm, in den Problemraum, als einfach drauf zu springen und zu sagen so, hey, ich habe hier ein paar Lösungen für ein Problem. Das Problem, was wir jetzt noch haben, ist einfach die Umsetzung. Da fängt ja vieles an. Ich habe eine Lösung, lass uns an die Umsetzung. Und dann sind wir dabei, wie machen wir das? Mhm. Sondern einfach die Frage zu stellen, okay, nochmal einen Schritt zurückzugehen.
Lösungsorientierten zum problemorientierten
ganz
Design.
Ganz genau. Das war eine der großen Aha-Momente, die ich da hatte. Und seitdem, wann immer ich an Projekten gearbeitet habe, die mit marginalisierten Menschen oder vulnerablen Gruppen zu tun hatten, bin ich da mit einer ganz, ganz anderen Vorsicht dran gegangen. Und viele Projekte habe ich auch von vornherein dann abgesagt und gesagt, glaube, so wie das hier jetzt aufgestellt ist, können wir nicht wirkungsvoll berücksichtigen, dass wir eine Kontrolle darüber haben, ob wir nicht Schaden anrichten gerade.
Damit ganz offen auch umzugehen.
Ja.
Und sich nicht so unverwundbar expertenmäßig immer darzustellen.
Ganz genau. Das ist unglaublich wichtig, denke ich, weil wir brauchen, wenn wir diese komplexen Probleme lösen wollen, den Input von allen. Und das bedeutet auch, dass wir in vielen Situationen Dinge nicht wissen werden. Dass wenn wir am Tisch sind, werden viele Leute mit Positionen haben, wo sie sagen, ich bin ja kein Spezialist. So, und dann, wenn wir sagen, nee, wir sind alle keine Spezialisten, wir sind alles Leute mit persönlichen Erfahrungen und einem gewissen Wissensstand. Wir haben alle unsere Lücken. Und wir legen das jetzt alles offen, um zu sehen, welche Versatzstücke denn da reinpassen. Welche Erfahrungen anderer Menschen passen in die Lücken, die ich habe und umgekehrt. Wenn wir das nicht transparent diskutieren, dann werden wir nie wirklich das volle Potenzial ausschöpfen können und nie wirklich das Beste erreichen können, für was auch immer das Projekt ist, das wir gerade angehen.
Dann sind wir genau wieder bei der Fehlerfreundlichkeit, mit der wir ja auch hier so reingestartet sind.
Unglaublich wichtig, ja.
Ja, das ist doch ein ganz schöner Bogen. Dann würde ich dir jetzt einfach wirklich nur noch eine allerletzte Frage stellen. Und zwar nochmal ganz praxisbezogen. Was würdest du jungen DesignerInnen heute, die noch in der Ausbildung sind und vielleicht auch gerade so ein bisschen strugglen, ihren Platz zu finden, mitgeben wollen?
Das ist eine sehr gute Frage. Was würde ich denen mitgeben wollen? Was habe ich meinen Studis mitgegeben? Ich glaube, das Zentrale, was ich meinen Studis mitgegeben habe, sie hatten eine große Verunsicherung. Also die sind alle so Anfang 20, Mitte 20, was ihre Stellung im Leben anbelangt. So viele, wie ist es mit der Karriere und so weiter und so fort. Und was ich dir mitgegeben habe, ist, bis Mitte 30 ungefähr habe ich mich genauso gefühlt. Also diese Unsicherheit, ich würde sagen, die kommt einfach, indem man Dinge probiert, Fehler macht, lernt, neue Erfahrungen macht. Und ich habe denen auch gesagt, ich bin nicht intelligenter als ihr. Es ist nicht, dass ich irgendwie per se mehr drauf habe als ihr. Der einzige Grund, warum ich Lehrer bin und ihr seid die Schüler, ist, dass ich das schon länger mache. Und dadurch habe ich halt mehr Sachen erfahren und erlebt. Habe gesehen, was in einigen Dingen funktioniert und anderen nicht so. Nichtsdestotrotz, jeder muss da die eigenen Erfahrungen machen. Nicht glauben, dass man jetzt irgendwie so bestimmte Milestones hat, an denen man folgende Sachen sein muss, sondern einfach den Weg gehen und dann schauen, wo man dann landet. Also keine Sorge zu haben, ja, Anfang 20, Mitte 20 hat man noch viele Fragen, hat man noch viele Unsicherheiten. Das ist vollkommen normal.
Ja.
Und das Leben ist kein Wettlauf. Es muss nicht so sein, dass man mit 30 irgendwie alles rausgefunden hat, wie alles läuft, so, sondern ich bin jetzt bald 43. Es gibt unglaublich viele Sachen, die ich noch einmal rausfinden bin, wo ich mich frage, wie die Dinge laufen. Und das, ja, das ist ein tolles Gefühl, zu wissen, dass man immer etwas lernen kann, dass es nie aufhört wirklich. Und ich habe mich von dieser Eigenart, erwachsen zu sein und darüber und erwachsen sein darüber zu definieren, dass man alles weiß, alles kennt und alles unter Kontrolle hat, schon lange verabschiedet.
Zum Glück, oder? Ich finde, das ist ehrlich gesagt eine bedrückende Vorstellung, dass man irgendwann fertig ist und ausgelernt hat.
Ja.
Ich freue mich sehr darauf, für immer weiter zu lernen.
Ja, ist so, ist wirklich so. Es ist, ich glaube, auch ein Teil von diesem White Supremacy-Ding, dass man dann irgendwann... Ich bin jetzt erwachsen, das heißt, in einer hierarchischen Gesellschaft habe ich eine Position inne, die top-down ist. Das bedeutet, ich muss Dinge wissen, was halt viele Menschen, die sich dann eine Krawatte umbinden und glauben, sie sind in dieser Position, auch unter unglaublichen Stress und Druck setzt, weil sie dürfen keine Fehler zeigen. Sie sind der Boss. Sie sind der Chef des Haushalts. Keine Schwäche zeigen, das Maskulinität und Patriarchat, das ich jetzt wieder anspreche hier. All solche Sachen kommen halt von dieser Erwartung, was man sein muss, wenn man einen gewissen Altershorizont erreicht hat. So, ich bin jetzt im mittleren Alter. Das bedeutet, ich muss in einer Führungsposition sein, in der ich Leute unter Kontrolle habe und so weiter. Ich muss ein Haus haben, ich muss ein Auto haben, ich muss eine Frau haben, mit mindestens 2,5 Kindern. Das sind halt, das ist so viel Druck drauf und ja, das würde ich jungen Leuten an die Hand geben, so, macht euch diesen Druck nicht.
Man kann auch anders sehr zufrieden leben.
Definitiv. Definitiv, ja.
Ja. Was sich auch so mitgenommen hat aus den ganzen Sachen, die du heute gesagt hast, ist so zum einen diese Neugier behalten, immer wieder dazulernen, auch mal Fehler machen. Und trotzdem dran zu bleiben und Sachen auszuprobieren und dann auch gleichzeitig diese Bescheidenheit, nicht zum vermeintlichen Star-Experten, Autoren, Designer zu werden, sondern auch andere Rollen als Teil von Design zu verstehen und da eigene Vorgehensweisen zu finden, die vielleicht gar nicht so dem klassischen Denken von Erfolg oder Norm entsprechen.
Ja, wir sind Teil einer Gesellschaft und müssen für uns rausfinden, was das bedeutet, Teil einer Gesellschaft zu sein, als die Person, die wir sind. Da haben wir wieder diese Standpunkttheorie. Und von dort aus einfach agieren. Und das bedeutet auch, wenn ich sage, ich bin Designer, ich bin ja noch so viele andere Dinge. Ich bin ja noch so viele andere Dinge, die alle wichtig sind und die alle einen Einfluss drauf haben, was ich designe oder wie ich an Design herangehe.
Und ja, und auch außerhalb von Identität, auch durch Interessen geprägt.
Ja, ich bin ein leidenschaftlicher Brettspiel- und Rollenspiel-Fan und die Art und Weise, wie ich Storytelling angehe, ist geprägt von dieser Hobbyleidenschaft. Also raus aus diesem Tunnelblick, ich bin Designer und was das bedeutet, ist geprägt von den Klausuren, die ich schreiben muss oder den Projektarbeiten, die ich abgeben muss und den großen Namen, die mir vermittelt werden, hin zu Interesse dafür haben, was es noch für andere Felder gibt, die beeinflussen, wer wir sind und ja, wie die Welt gestaltet ist, in der wir uns bewegen, die wir gestalten.
Design nicht zu ernst nehmen.
Auch, ja. Auch Design nicht zu ernst nehmen und gleichzeitig zu wissen, dass alles, was man macht, designt. Gleichzeitig die Awareness zu haben, dass Gestaltung unterwerfend und entwerfend sein kann, um jetzt nochmal kurz politische Designtheorie rauszuholen. Es ist einfach ein interessantes Wechselspiel, das ich finde, dass man genießen muss.
Ja.
So, man muss die Spannung genießen, den Struggle und die scheinbare Unvereinnehmbarkeit von Konzepten, weil wir leben in einer Welt, die ist widersprüchlich in so vielen Arten und Weisen und wir haben immer diesen Drang, die Widersprüche auflösen zu wollen in einer Art und Weise, die dann binär ist. So, ja. Ist es gut oder schlecht? Ist es groß? Ist es klein?
So, schön oder hässlich?
Ja, dass wir uns in Pluralitäten begeben und anerkennen, dass es halt eine horizontale unterschiedlichster Möglichkeiten gibt, die wir vielleicht nicht spontan überblicken oder einordnen können und die Unruhe, die damit kommt, etwas nicht sofort irgendwie bewerten zu können, auszuhalten. Man muss das manchmal echt aushalten.
Ich glaube, in der Soziologie heißt das Ambiguität erlernen, eben genau damit umzugehen mit Kontrasten und Uneindeutigkeiten, dass das tatsächlich ein Skill ist, der zu Resilienz auch führt und der ganz wichtig ist, auch gerade für junge Menschen, das zu lernen. Und ich hoffe, dass vielleicht auch ein bisschen so ein Designstudium dazu beitragen kann. Weil wenn wir das lernen, dann sind wir schon mal ziemlich gut ausgerüstet für die Zukunft.
Ja, das wäre auf jeden Fall meine Hoffnung.
Okay, dann haben wir jetzt mit einer etwas hoffnungsvolleren Note geendet, nachdem es zwischendurch auch, heavy und dystopisch vielleicht war, aber das ist doch okay, so ist es. Es muss diese Wechsel geben.
Ja, ich bin unglaublich schlecht auf Partys. Also ich bin sehr gut darin, Dinge zu dekonstruieren. Ich kann allen Leuten sagen, warum die Dinge schlecht sind. Und ich hoffe halt immer, dass Leute um mich herum sind, die in der Lage sind, sehr gut zu konstruieren, sodass wir uns denn in einer dialektischen Art und Weise denn ergänzen. Weil, lasst euch nicht davon zurückschrecken, wenn Sachen mal negativ auseinandergenommen werden. Ich denke, das ist im Analytischen sehr, sehr wichtig und wertvoll.
Voll.
Und da sind einige Leute, die in der Lage sind, diese Teile dann aufzuheben und etwas Wundervolles Neues daraus zu erschaffen. Und das sind die Leute, mit denen ich mich dann umgebe, um zu kompensieren, dass ich die Stimmung einer Party immer wieder schnell ruinieren kann.
So. Also ich hatte ziemlich viel Spaß heute mit dir.
Das freut mich.
Und ich hoffe, unsere Zuhörenden auch. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für deine Zeit, deine Offenheit, deine Expertise, die du heute mit uns geteilt hast, Chris.
Ja, und ich bedanke mich, hier sein zu dürfen. Und ja, das war ein schöner Moment.
Danke.
Hurra, hurra, ein Design-Podcast der Burg.